Ich weiß nicht, lass mich überraschen. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen.
Ja, es ist seltsam. Es ist jetzt schon wieder so lange her, dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben.
Anfang Dezember. Ja. Mitte.
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es kam halt, ich weiß nicht mal, wann sie rauskam. Um Gottes Willen, so lange ist das schon her. Aber ich sag's dir, Februar ist nicht mein Monat. Februar ist einfach kacke. Und nee. Januar war zu viel los. Okay. Herzlich willkommen zum Podcast Room Rendezvous mit mir, Romy, und der lieben Gina. Hallo! Okay, das erste Mal dieses Jahr. Ich würde sagen, trotzdem die Tradition. Denk an deinen Escape Room.
Ja, ich hab.
Okay. 3, 2, 1.
Toy Gushis Factory. Gushis geile Grotte. Was hast du gesagt?
Toy Factory. Weil wir ja im Januar unseren Belgien-Trip hatten.
Ich hatte die ganze Zeit, okay, aber einem fallen ja auch immer nur die Sachen ein, die man zuletzt gespielt hat. Und dann war ich so, nee, was haben wir früher? Und dann ist mir Gushis geile Grotte irgendwann eingefallen.
Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hatte oder nicht. Deswegen, Toy Factory hatte ich definitiv noch nicht.
Room Rendezvous. Der Escape Room Podcast mit Romy und Gina.
Vielleicht ganz kurz zur Zusammenfassung. Gina hat keine Ahnung, worum es heute geht. Ich hatte eine Idee und ich wollte sie damit überraschen. Ja, hast du eine Vermutung, worum es gehen könnte?
Also wir haben mal drüber geredet, dass du eventuell eine Folge machst, wo ich so online Schnitzeljagd-mäßig machen muss. Ich weiß aber gar nicht, ob es in die Richtung geht. Aber so, wir hatten mal drüber geredet, dass du irgendwas vorbereitest und ich muss es dann irgendwie lösen und dann. Und ich glaube irgendwie sowas in die Richtung. Aber es kann sein, dass du was komplett anderes gemacht hast. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe tatsächlich was ganz komplett anderes gemacht. Es tut mir unglaublich leid. Ich will das immer noch machen, aber ich kriege mich gerade einfach nicht dazu. Ich weiß nicht mehr zu 100%, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, es war einfach eine Mischung aus Ereignissen. Deswegen, du kennst doch bestimmt die Serie X-Faktor. Fragezeichen.
Ja, ich ahne, ich rieche.
Okay, vielleicht erstmal für die HörerInnen, die vielleicht die Serie nicht kennen. X-Faktor, das Unfassbare, so Nebentitel im Deutschen, ist eine Mystery-Fernsehserie, die von 1997 bis 2002 produziert wurde. Es gab tatsächlich jetzt letztens auch noch eine neuere Staffel, wo, ich weiß gar nicht, ob es Jonathan Frakes war. Jedenfalls, egal. Es gibt jedenfalls verschiedene Staffeln davon. Und jede Folge bezieht sich auf kleine, kurze, fiktive oder nicht fiktive Geschichten. Und entweder sie basieren auf einer wahren Begebenheit oder eben sie sind komplett ausgedacht. Und die ZuschauerInnen müssen halt herausfinden, okay, was ist es? Ist es fiktiv oder ist es real? Und zum Schluss wird es aufgelöst. Und ich habe überlegt, wie man das auf Escape Rooms beziehen könnte und habe mir was überlegt, und zwar, dass wir uns die Storys einmal anschauen.
Also nur nochmal für mich. Die sind ja echte Storys von Escape Rooms.
Ja.
Ist es sowas, 4 wahre, ein falsch und ich muss den falschen finden oder ich muss den einen richtigen finden?
Das wollte ich am Anfang machen. Das funktioniert nicht wirklich, weil teilweise wahre Sachen drinstecken, teilweise fiktive Sachen. Das heißt, wir werden tatsächlich einfach diese Geschichten analysieren und herausfinden, was in den Geschichten wahr ist und was in den Geschichten falsch ist. Es wird letztendlich kein, das ist komplett wahr, das ist komplett fiktiv sein. Es funktioniert leider nicht. Das wollte ich eigentlich machen, aber das geht nicht. Wir werden es gleich bei der ersten Geschichte einmal durchmachen, okay?
Okay, alles klar.
Okay, und zwar beginnen wir mit der Story um Brandon Darkmoor. Ich dachte, wenn wir hier in Berlin bleiben, ist es vielleicht für den Anfang für dich ganz praktisch. Die Geschichte lautet: Ein Praktikum bei dem berühmt-berüchtigten Geisterjäger Brandon Darkmoor. Das war euer Plan. Ihr hattet allerdings nicht damit gerechnet, schon an eurem ersten Tag auf einen Einsatz geschickt zu werden. 1987 ereignete sich in der Karl Bonhoeffer Nervenklinik ein Großband. Alle konnten gerettet werden, bis auf eine Person. Die ehemalige Opernsängerin Anna Morana treibt seitdem angeblich ihr Unwesen in den Kellerräumen. Beweist euch als Geisterjäger in diesem skurril lustigen Abenteuer. Das ist ein Raum bei The Room, welcher der auf Topeka gelandet hat, weiß ich nicht. Nicht ehrlich, weißt du's?
Der war in den Top 10.
Aber also dann irgendwann auf die. Jahr,
nee, abgerutscht. 2020, 19, 21, was in dem Dreh, glaube ich. Und 18, 19, ich glaube, der ist 2018, 19 eröffnet worden, irgendwas nicht. In dem Dreh. Und ist dann irgendwann in den 30ern, ich weiß, 2023 war er in den 30ern und jetzt ist er wieder in den 30ern, 40ern, 50ern, sowas. Also der hat die Top 50, glaube ich, nicht verlassen.
Okay, ich weiß es nicht mehr, ich hätte auch vorher nachgucken können. Jedenfalls ist das ein sehr guter Escape Room hier bei The Room in Berlin. Genau, und das Erste, was ich mir rausgepickt habe, ich bin halt so Stückchen für Stückchen einfach diese Story durchgegangen. Und ich habe so Sachen wie Geisterjäger, die Person Brandon Darkmore, das mit dem Brand auf den Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Karl Bonhoeffer Nervenklinik habe ich mir rausgepickt. Der Tod dieser einen Person, der Opernsängerin Anna Morana. Genau, das sind die Sachen, die ich mir rausgepickt habe. Und die würde ich gerne einmal mit dir durchgehen. Du kannst einfach mal sagen, glaubst du, das könnte real sein? Worauf könnte das irgendwie basieren oder sonstiges? Also, Geisterjäger.
Real oder fake? lass mich mal überlegen. Meine Tante, die hat doch irgendwas von Ghostbustern. Nee. naja, also ich glaube, Fiktion. Und ich habe ja auch ein bisschen Hintergrund zu Brandon Darkmore. Eben mit Ernie Hudson gemeinsam dieses Hörspiel-Universum. Ja, also fiktiv, Fiktion.
Naja, kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt ja Leute, die sich tatsächlich als Geisterjäger betiteln, die man auch buchen kann, wenn man der Meinung ist, es gibt paranormale Aktivitäten im Haus.
Okay, also sagen wir so, ich sage zu 95%, es gibt keine Geister.
Mhm.
Aber ich kann es nicht 100%ig ausschließen, weil wir leben auf einem komischen Stück Felsen, das in einem Universum schwebt, wo wir eine unter 3 Milliarden ach so vielen Galaxien sind. Also möchte ich das nicht ausschließen, dass sie, also wir gehen ja von unserer Definition Geister aus, also so tote Seelen, die jetzt auf der Welt wandeln. Deswegen würde ich würde sagen 95% Fiktion, weil der Rest, also ich sehe diese paranormalen Videos und Sachen, die Leute sagen, und mir sind selber schon komische Dinge passiert, wo ich sage, was ein Zufall. Aber ich sage zu 95% Quatsch.
Ja, also auch wenn man mal googelt irgendwie nach Geisterjäger oder sonstiges, es gibt Personengruppen, die sich als Geisterjäger bezeichnen und versuchen, diese paranormalen Phänomene zu untersuchen. Ich will es gar nicht so in den Dreck ziehen, aber ich muss immer so mit Gänsefüßchen reden. Die verwenden dann oft so Geräte wie Messgeräte für elektromagnetische Felder oder, keine Ahnung, Tonaufzeichnungsgeräte. Es gibt Videos, die man sich angucken kann dazu, um vermeintliche Geisteraktivitäten festzustellen. Wissenschaftlich gibt es aber keinen Beweis für Geister, weshalb ihr Ton oft als Pseudowissenschaft auch abgetan wird. Und deswegen bleiben wir vielleicht dabei. Es gibt Geisterjäger oder Leute, die sich jetzt das bezeichnen. Ob das jetzt irgendwie Humbug ist oder nicht, das ist einmal jetzt dahingestellt. Okay, nehmen wir Brandon Darkmore als Person.
Gab es ihn als Person wirklich? Wie gesagt, ich kenne ja den Hintergrund mit Ernie Hudson und dem Hörbuchuniversum von denen, aber gab es den jetzt wirklich? Vielleicht war das so ein Professor. Und der hat irgendwas gemacht und dann fand man das hübsch. Oder Darkmoor ist schon ein ziemlicher Fantasy-Name. Vielleicht ist es auch von, ich habe ja gar keinen Hintergrund weiter zu dieser Hörbuchwelt von Ernie Hudson auch und so. Deswegen, ich sag, den gab's nicht.
Ich habe keinen Geisterjäger, aber auch keinen Menschen mit dem Namen Brandon Darkmore im Internet zumindest gefunden. Vielleicht gab es irgendwann mal eine Person, aber zumindest Internetpräsenz hatte sie dann nicht. Nein, diese Person gab es nicht. Das ist komplett fiktiv. Und ich habe auch gedacht, Darkmore ist schon auch an der Schreibweise. Okay, dann 1987 ereignete sich ein Brand in den Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Gehen wir vielleicht erstmal zur Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Real oder Fiktion?
Ich habe von der noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, wo Karl Bonhoeffer sein soll. Also denke mal, das ist ja so ein Typ, Karl Bonhoeff. Und dann ist es die Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Ich habe noch nie von gehört. Also könnte ich jetzt nur raten.
krass. Ich dachte tatsächlich, als Berliner könntest du es eventuell wissen, die gibt es.
Die gibt's echt?
Ja. Die Gründung war 1880 gewesen als städtische Irrenanstalt zu Berlin. Später wurde sie dann zu Karl Bonhoeffer quasi nach ihm benannt. Der war ein deutscher Psychologe und Neurologe.
Echt noch nie gehört.
Ja, und spezialisierte sich auf die Erforschung akuter psychischer Störungen, insbesondere Wechselwirkung zwischen körperlichen Erkrankungen und quasi psychischen Störungen. Und es war die größte psychiatrische Einrichtung Berlins und Vorreiter der modernen Psychiatrie. Hätte ich auch nicht gedacht.
Na gut, jetzt weiß ich's.
Wobei man tatsächlich sagen muss, es gab so einen ziemlichen Downer während der NS-Zeit, das habe ich gelesen, weil die dann in die Aktion T4, nannte sich das, verwickelt wurde, wo psychisch kranke Menschen als lebensunwert betitelt wurden und zwangssterilisiert wurden, in verschiedene andere Lager umtransportiert wurden, eben Tötungslager. Ja, also zwischen 1939 und 1945 wurden tausende Patienten in andere Einrichtungen verlegt und eben ermordet. Das ist jetzt ein sehr düsterer Zweig der Geschichte, den wir bitte nicht nochmal wiederholen. Vielen Dank. Ja, trotzdem gab es nach im Zweiten Weltkrieg eine größere Rolle, die die Klinik dennoch gespielt hat und vor allem in der Neuausrichtung der deutschen Psychiatrie. Und es gab eben Bemühungen, diese menschenverachtenden Praktiken der NS-Zeit zu überwinden und quasi abzubauen. Das hat aber tatsächlich recht lange gedauert. Also noch bis in die 1970er gab es da einige Sachen, die nicht ganz so geil waren. Ab den 1980ern wurde die Nutzung reduziert. Vielleicht hast du deswegen nie von dieser Klinik gehört. Und 2006 wurde sie endgültig geschlossen. Also das heißt, diese Klinik existiert jetzt nicht mehr als Nervenklinik.
Aber bis 2006 noch.
Ja.
Weil ich find, so eine Nervenkliniken sind grundlegend immer ein bisschen sass. Vor allem, wenn sie
so eine lange
und schwierige und schwere Geschichte haben, dann finde ich die immer ein bisschen sass und denke mir immer, nee.
Ich vermute, deswegen wurde sie auch geschlossen. Ich habe jetzt nicht noch weiter geguckt, was die genauen Gründe waren, aber.
Also wenn du da nicht das ganze Personal wechselst, die da alle zur Kriegszeit, zur Nachkriegszeit dann noch behandelt haben. Wenn du nicht das ganze Personal gewechselt hast, dann sorry. Und gerade bei so Nervenkliniken, was man da alles schon gehört hat für Dinge auf der ganzen Welt.
Ich meine, ehrlicherweise
2006 erst. What the fuck?
Ich weiß. Aber auch wenn man mal überlegt, die Praktiken, wie mit psychisch kranken Menschen in der Geschichte umgegangen waren, waren ja grauenhaft. Also kannst du dich noch ich weiß gar nicht, mit dem Pickel und in dem Auge rein, um Depressionen zu heilen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort war. Im Prinzip quasi, wenn jemand homosexuell ist, das zu heilen. Das ist so absurd, wirklich, diese ganzen Praktiken.
Ja, das ist einfach schrecklich. Aber generell Medizin auch früher, ne? Und auch, ne?
Ja. Die Gebäude, also von der ehemaligen Karl Bonhoeffer Nervenklinik, die gibt es aber trotzdem. Teile des Geländes werden heute als Flüchtlingsunterkünfte verwendet oder eben für verschiedene soziale Einrichtungen. Also, das ist definitiv Realität. Die Karl Bonhoeffer Nervenklinik gibt es.
Und jetzt der Brand. Genau. Ist da wirklich ein Brand passiert? Ich glaube ja, wenn es die wirklich gab. Es gibt auch in jeder Nervenheilanstalt, gab es doch irgendwann mal einen Brand.
Und gab es auch Todesopfer?
Bestimmt.
Es gab Brände auf dem Gelände der Bonhoeffer Nervenklinik. Wäre ein bisschen wild, wenn nicht. Es gab tatsächlich auch einige, die ein bisschen größer waren, die man vor allem findet, wenn man irgendwie danach googelt. Zum Beispiel am 28. Oktober 1899 im sogenannten Festen Haus brach eine Häftlingsrevolte aus und die Insassen zündeten, warum auch immer, Strohsäcke an. Ich weiß nicht genau, was Strohsäcke irgendwie da zu tun haben, aber jedenfalls gab es diesen Brand. Nach Verhandlungen und irgendwie mit den revoltierenden Menschen konnte das dann gelöscht werden. Es wurde jetzt nicht zu viel irgendwie zerstört. Und das Aktuellste, was ich gefunden habe, war am 25. April 2016. Eine Turnhalle auf dem ehemaligen Gelände brannte nieder. Brandursache bleibt unklar. Man kann jetzt spekulieren, ob es eventuell was mit den Flüchtlingsunterkünften zu tun hat, die dann dort sind. Kann man aber nicht genau sagen, weil keine Täter gefunden wurden. Aber es ist nichts zu finden aus dem Jahr 1978, das, was ja hier in der Geschichte auch genannt wird. Plus nach verfügbaren Informationen, die ich jetzt gefunden habe, gibt es keine dokumentierten Brandopfer. Also?
Okay, also einfach nur brennend, aber niemand ist gestorben.
Genau, und vor allem nichts in diesem Jahr. Das heißt, dieser Brand ist fake. Dieser Brand ist fiktiv. Okay, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir eine Person, die ehemalige Opernsängerin Anna Murana, die dort gestorben sein soll. Was ist mit der Guten?
Gab es sie wirklich? Ich kenne mich mit Opernsängerinnen gar nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es sie gab, dass man vielleicht, dass sie anders hieß, vielleicht hieß sie Anna und dann anderer Nachname.
Also, ich habe jetzt nicht geguckt, welche Opernsängerin alle mit dem Namen Anna anfangen. Nur nach einer Opernsängerin geguckt, die Anna Murana heißt. Und da habe ich keine Opernsängerin, vor allem nicht aus dem Jahr gefunden. Es gibt aber eine reale Sängerin bzw. Gesangslehrerin namens Anna Murana. Diese bietet Gesangsunterricht über Facebook an. Ich bin auf ihr Profil gestoßen. Aber das ist auch aktueller, nicht aus dem Jahr. Das ist obvious. Ja, ob die wirklich so heißt oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Also theoretisch gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Person, die so heißt, wenn das jetzt kein fiktiver Name ist. Aber zumindest in diesem Kontext gibt es keine Person, die so heißt. Okay, das ist quasi die erste Geschichte. Das heißt, wir haben Realität, im Prinzip Karl Bonner für Nervenklinik. Es gab Brände auf dem Gelände. Es gibt theoretisch Geisterjäger. Es gibt theoretisch eine Anna Murana. Allerdings speziell dieser Brand und eine verstorbene Frau gibt es nicht. Opernsängerin aus der Zeit mit Anna Murana gibt es auch nicht. Geisterjäger mit dem Namen Brandon Darkmore gibt es nicht. Und es gibt keine geisterhaften Aktivitäten auf dem Gelände der Bonhoeffer Nervenklinik. Klar lässt man da irgendwie die Fantasie mitspielen. Gerade wenn es verlassene Gebäude sind, hat es ja nochmal einen gewissen Charme. Aber ich habe jetzt nichts dokumentiert irgendwie gefunden, was so wirklich belegt ist. Und vor allem nicht im Zusammenhang mit den Karl Bonhoeffer Nervenkliniken. Wenn dann mit anderen Kliniken wie Beelitz-Heilstätten oder sowas, die auch hier in Berlin sind. Aber das heißt, diese ganze Geschichte ist ziemlich viel Fake. Sagen wir es mal so.
Ich habe es mir fast gedacht. Aber gut, wer weiß, vielleicht, ne? Brandon ist ja jetzt kein Name, der selten ist. Und ich glaube, in Amerika heißt mindestens drei heißen Darkmoor safe.
Also. Würde mich auch nicht wundern. Okay, das nächste, der Raum heißt Draculas Gruft. Ihr seid in Draculas Kerker gefangen. Nun habt ihr genau eine Stunde Zeit bis Sonnenuntergang, um Dracula einen Holzpfahl in sein verfluchtes Herz zu fehlen. Findet den Sarg und tötet Graf Dracula. Kurze Geschichte, kurz prägnant. Gehen wir da einmal durch.
Wo ist der?
Ach du liebes Lieschen, das
ist der in NRW?
Draculas Gruft habe ich bei Adventure Castle gefunden. Genau, jedenfalls kurze kleine Mini-Geschichte. Ich habe mehr dazu rausgefunden, als ich eventuell gewollt hätte. Okay, warte mal, wo habe ich es denn? Wo fängt meine Notizen an? Kommt davon, wenn man die ganze Zeit von Notizen zu Notizen springt, ne? Junge, meine Notizen sind ein einziges Chaos, glaubst du nicht?
Meine auch. Ich glaube, ich habe allein drei riesige Notizen dedicated zu Escape Rooms.
Ja, also bei mir sind es mittlerweile so viele, es ist wirklich schlimm. Okay, wir haben erstmal die Person Dracula, ganz klar. Dann im Prinzip Draculas Kerker, dass man da gefangen ist. Dann den Mythos mit Sonnenuntergang, dass Dracula quasi ab Sonnenuntergang gefährlich ist, während die Sonne auf helllichtem Licht irgendwie scheint nicht. Und das mit dem Holzpfahl in sein verfluchtes Herz und dass er in einem Sarg schläft. Das sind die Fakten, die ich aus der Geschichte genommen habe. Dracula.
Ich weiß nicht, wie war denn das? Vor allem als jemand, der als Theaterstück den Dracula aufgeführt hat. Sollte man das vielleicht wissen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist ein Schauermärchen. Wenn ich mich nicht recht entsinne, dann ist Transsilvanien eine Region in Rumänien, richtig? Ich glaube, es war eine Region in Rumänien. Ich weiß gar nicht, ob auf den Karten Transsilvanien steht. Auf jeden Fall sind alle irgendwie ein bisschen abgefuckt, dass so Rumänien dann so verteufelt wird. Aber ja, ich glaube, Region in Rumänien. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Schauermärchen. Und ich glaube nicht, dass es einen Grafen gab, der Graf Dracula hieß. Ich glaube, einfach ist es ein Schauermärchen.
Finale Antwort?
Ja.
Es gibt tatsächlich eine reale Person hinter Dracula. Habe ich selber nicht gewusst. Wir arbeiten jetzt das ein bisschen auf, weil die fiktive Person plus die Realität teilweise Überschneidungen haben und teilweise sich sehr stark unterscheiden. Und zwar Person hinter Dracula. Die Figur Dracula basiert auf Vlad dem Dritten von Walachei, auch bekannt als Vlad der Pfähler oder Vlad Dracula.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, ne? Der lebte im 15. Jahrhundert und war für seine brutalen Methoden bekannt, seine Feinde zu bestrafen. Der Beiname Dracula kommt aus dem Rumänischen, was du ja gerade schon angesprochen hast, und bedeutet Sohn des Drachen. Und das bezieht sich auf den Orden. Ja, genau. Der Beiname Dracula kommt aus dem Rumänischen und bedeutet Sohn des Drachen. Und das bezieht sich auf den Orden des Drachen, den sein Vater angehörte. Das war irgendwie von der Kirche so ein spezieller Orden, um quasi die Glaubenssachen irgendwie durchzusetzen. Jedenfalls hat, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe immer so Angst mit Namen, das kannst du nicht glauben. Bram Stoker. Habe ich richtig?
Richtig.
Sehr gut, okay.
Bram Stoker.
Hat ihn als Inspiration für die Hauptfigur seines gleichnamigen Romans Dracula genommen.
Nosferatu genauso toll.
Ja, und das ist im Prinzip, ich werde jetzt, wenn wir die einzelnen Sachen durchgehen, teilweise auf die reale Person zurückkommen und das so ein bisschen mit der fiktiven Person vergleichen. Aber deswegen, Dracula ist theoretisch real, wenn man es so möchte. Zumindest, wenn man den Namen nennt. Okay, Draculas Kerker. Wir sind darin gefangen. Könnte das möglich sein oder nicht?
Ja, wenn es Vlad gab, dann und zu den Zeiten, wir reden ja von
15. Jahrhundert.
Ja, ich wollte gerade sagen, schon ewig her. Ich denke, du warst bestimmt mal in Vlad. Vlad hatte bestimmt so eine Burg und hatte bestimmt einen Kerker.
Tatsächlich ja. Vlad der Dritte hatte wahrscheinlich sogar mehr als einen Kerker, sind wir mal realistisch, wo er Gefangene festhalten konnte. Er war außerdem berüchtigt für diese ganzen Folterungsmethoden, die er hatte. Historische Berichte, wenn man denen Folge leisten möchte, ließ er Gefangene oft in dunklen, feuchte Kerker werfen, wo er sie unter unwürdigen Bedingungen leben ließ. Eine bekannte Festung, die Vlad dem Dritten irgendwie gehört hat, mit dem er in Verbindung gebracht wird, ist die Burg Polnari. Sorry, ich und Aussprache. Es wird so geschrieben, wie ich es gerade ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Die befindet sich auf einem steilen Hügel in den Karpaten und diente als Rückzugsort und war mit verschiedenen Gefängniszellen ausgestattet. Es gibt auch Berichte darüber, über andere Festungen, in denen er Gefangene hielt und bestrafte. Das war jetzt aber quasi die Größe, die ich irgendwie gefunden habe oder das, wo es am meisten irgendwie zu gab. Und Vlad der Dritte nutzte oft Angst und Terror als politische Werkzeuge und seine Gefangenen wurden oft als Beispiel für seine Grausamkeit verwendet. Also ist es realistisch, in Draculas Kerker eingesperrt zu sein. Auch wenn wir die fiktive Person nehmen, würde ich sagen, ist es ziemlich realistisch.
Gibt es die Burg immer noch? Kann man die besichtigen? Weil so Dark Tourism ist ja so ein Ding.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, also ich habe von vielen schon mal gehört, auch von so Influencern oder Schauspielern, dass sie wirklich in Transsilvanien waren, da in den Gegenden. Und ich weiß noch selber aus den Schauspielsachen, die Karpaten kommen mir auch bekannt vor. Ich glaube, das war von Robin, meinem Schauspielkollegen, auch im Text drin. Also denke ich, dass Bram Stoker das ja auch als Inspiration genommen hat, dann das Schloss.
Ach du heilige Scheiße. Okay, ja, man kann sie besichtigen. Es sind aber, zumindest in Fotos nachzuurteilen, tendenziell eher Ruinen als mehr eine Burg. Ich meine, 15. Jahrhundert ist sehr lange her. Wenn man das aber machen möchte, hat man einen ziemlich beknackten Weg. Weil es ist halt, wie ich vorhin meinte, irgendwie auf einem steilen Berg.
Das sieht aber wirklich krank aus. Ich gucke mir gerade Bilder auf Google an.
Ja,
das,
ich auch.
Das, glaube ich, war eine gruselige Burg. Und wenn es dann so ein stürmisches Wetter ist, uiuiui.
Ich meine, alleine da hochzukommen, das ist wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, überall grün, überall Berg und die Burg sitzt da so mitten oben drauf. Ja, meine Güte, ne? Hottes Ding.
Du kannst bei Get Your Guide echter Dracula-Fürstenhof und echte Dracula-Festung Führung für 221 Euro kannst du dir buchen.
Scheiße, okay. Okay, jedenfalls bleibe ich dabei, es ist realistisch, dass auch der echte Dracula, der ja auf der Figur, auf der Person Vlad dem Dritten inspiriert wurde, was du gesagt hast, es macht Sinn, dass da ein Kerker ist und man theoretisch darin gefangen genommen werden kann und festgehalten werden kann. Okay, der nächste Teil der Geschichte ist, nun habt ihr genau eine Stunde Zeit bis Sonnenuntergang, um Dracula einen Holzpfahl in sein verfluchtes Herz zu stoßen. Willst du noch was sagen?
Warte, ich muss noch was sagen.
Ja.
Die Burg Poenari ist nicht das Dracula-Schloss aus Bram Stokers berühmtem Roman Dracula, denn Bram Stoker hatte nie von Burg Poenari gehört und war auch nicht in deren Nähe. Er legte den Ort der Handlung seines Romans in das nordöstliche Siebenbürgen, mehr als 200 Kilometer entfernt. Der indonesisch-niederländische Autor und Illustrator Hans Cornel de Roos fand heraus, dass Stokers eigene handschriftliche Forschungen dies bestätigen. Stoker dachte sich eine bestimmte Stelle in dieser entlegenen Gegend für die Vampirhochburg aus, einen kahlen, 2033 Meter hohen Berg in den siebenbürgischen Ostkarpaten, Tihuta-Pass, nahe der früheren Grenze zum Fürstentum Moldau.
Heftig, aber trotzdem sehr enge Überschneidungen dafür, dass er keine Ahnung davon hatte.
Und 200 Kilometer entfernt ist für Rumänien ein großes Land, echt nicht so weit weg. Also der hat einfach nur ins Grüne gestochen und hat quasi fast die richtige Burg gefunden.
Heftig.
Das musste ich noch kurz hinzuadden, weil ich es gerade gelesen habe.
Gerne, gerne.
Aber trotzdem in den Ostkarpaten. Also Karpaten ist nicht
ist
falsch.
Ist nicht falsch. Ich meine, ist auch groß, aber ja. Geil. Okay, also Kerker in so einer Burg macht Sinn. Dann der nächste Teil. Dann habt ihr genau eine Stunde Zeit bis Sonnenuntergang, um Dracula zu töten. Sonnenuntergang.
Also, dafür muss man ja auf das Fass aufmachen, Vampire, ja oder nein. Genau. Da kommt man zur Fledermaustheorie, wo ich glaube, eine Art heißt Vampirus, Vamporus oder irgendwie sowas mit Vamp drinne. Und daher kommt ja dieser ganze Vampirmythos, weil eben Fledermäuse oder diese Art Fledermaus sich an, ich glaube, vor allem Tieren vergeht, also so Schweine und so und eben genau mit diesen einen Stichbissen. Ich glaube, das war irgendwie so. Und die sind halt nur nachtaktiv. Das heißt, ich glaube, daher konnte man sich das so zusammenreimen mit dem Sonnenaufgang und Sonne. Und es ist ja auch unterschiedlich, ob man jetzt zum Beispiel Nosferatu anguckt oder Dracula. Das ist ja unterschiedlich, wie der auf die Sonne reagiert. Ne? Also der eine stirbt in der Sonne und der andere nicht. Und dann, naja.
Genau, ich habe das Gleiche gemacht wie du. Ich habe erstmal geschaut, woher kommt diese Figur von einem Vampir überhaupt? Weil man muss ja erstmal diese Figur verstehen, um zu verstehen, was die Folgen daraus sind. Mit dem Holzpfahl ins Herz, mit dem Schlafen im Sarg, mit dem Schlafen tagsüber, weil die Sonne ihn irgendwie verbrennt. Und zum Vampir habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Der Mythos der Vampire hat seine Wurzeln im alten Volksglauben und Legenden aus verschiedenen Kulturen. Ja, die bekanntesten Ursprünge stammen dabei vor allem aus Osteuropa, besonders irgendwie dem slawischen und tatsächlich rumänischen Raum. Also sie haben sich irgendwie auch selbst zu verschulden, wo es Berichte quasi über untote Wesen gibt, die Menschen nachts das Blut aussaugen und das war da irgendwie weit verbreitet. Deswegen habe ich mal geguckt, was so die Ursprünge vom Slawischen, aber auch vom Rumänischen sind, ob ich noch irgendwie was finde. Vom Slawischen habe ich gefunden und balkanischen Volksglauben, dass in vielen slawischen Ländern den Glauben an Wiedergänger gab. Das sind Tote, die aus ihren Gräbern zurückkehrten, um die Lebenden zu quälen. Diese Kreaturen wurden oft mit aufgeblähten Körpern und rötlichen Gesichtern beschrieben, was auf eine angebliche Blutsaugerei hindeuten soll. Sehr wild, finde ich. Beim Rumänischen ist die Strigoi, ich bin nicht sicher.
Hab den schon mal gehört, den Begriff, glaube ich.
Hat mir auch was gesagt, ich weiß aber nicht mehr, woher ich das kenne. Also quasi Geister der Untoten, die nachts das Blut der Lebenden trinken, geben soll. Wie gesagt, alles Mythen. Genau, und Moroi sind ebenfalls untote Wesen, die aus ihren Gräbern steigen und Menschen heimsuchen. Also alles hat irgendwas damit zu tun, dass quasi Menschen, die verstorben sind, wieder zum Leben erwecken und irgendwie...
Zombies. Ist der moderne, der popkulturistisch moderne Begriff dafür.
So ähnlich, nur dass die wahrscheinlich ein bisschen mehr Grips haben, aber das ist die Frage. Also die Vampire. Okay, dann habe ich tatsächlich noch geschaut, ob es noch andere Ursprünge irgendwie gibt, irgendwie andere Mythen, die darauf hindeuten. Ich habe noch was Griechisches gefunden, also aus der griechischen Mythologie, und zwar Lamien und Empusen. In der Antike erzählt man von Lamia oder, also quasi einer dämonischen Frau, die Kinderfrau so manchmal als Blutsaugerin dargestellt wurde, oder Empusen, das waren angeblich weibliche Dämonen, die sich in schöne Frauen verwandelten, um Männer zu verführen und auszutrocknen. Ziemlich pfui. Aber okay, jeder, der sich eventuell ein bisschen mit griechischer Mythologie auseinandergesetzt hat, die sind genauso seltsam, also alles in diesem Raum ist super seltsam. Ich weiß, ich hatte damals im Lateinunterricht eine Stunde, wo wir so einige Mythen durchgekaut haben. Und eines davon war, wie die Milchstraße entstanden sein soll, laut deren Annahmen. Und zwar hat die Göttin ihr Kind gesäugt, das ist irgendwie von der Brust abgerutscht und Milch spritzte in den Himmel und die Milchstraße ist entstanden. Also, ob man dem so Glauben schenken will, ist eine andere Sache. Ist
doch auch, der eine hat doch seinen Sohn in der Rippe oder irgendwie sowas. Ach, da war irgendwas mit einem Sohn in der Rippe und
war das nicht Adam und Eva? Adam wurde doch aus der Rippe, nee, Quatsch, andersrum. Eva wurde aus der Rippe von Adam geschaffen, oder nicht?
Ja, und dann gab es da noch irgendwas anderes. Ich glaube, das war Zeus mit seinem Sohn.
Boah, keine Ahnung, irgendein das ist Gott, alles absolut Inzest genau. Und keine Ahnung,
was irgendein absolut Gott seltsam. Hat irgendwas aus einer Rippe gezogen und noch, oder in die Rippe gepackt, in der Rippe drin gehalten. Ey, frag mich nicht. Also, die sind crazy, die Griechen, die sind krank, die sind wirklich.
Ja. Ja, und im Prinzip gab es dann noch westliche Einflüsse aus dem Mittelalter und der Neuzeit. Also vor allem in Westeuropa waren die verbreitet. Und zwar im Mittelalter verbreiteten sich dann Berichte über untote Wesen, die durch Krankheit wie Pest oder so ausgelöst wurden. Besonders in der frühen Neuzeit, also vom 17., 18. Jahrhundert, gab es zahlreiche Vampirmythen in Osteuropa mit dokumentierten Fällen, Anführungszeichen bitte, von Exhumanisierungen und Fehlungen von irgendwelchen Leichen, damit die Untoten beseitigt und zerstört werden. Bram Stoker gab dann tatsächlich den ausschlaggebenden Punkt der modernen Vampirfigur. Also der heutige Vampirmythos wurde stark von ihm beeinflusst, vor allem von seinem Roman eben Dracula von 1897 so rum. Und er kombinierte darin quasi alte Volksglauben mit modernen literarischen Motiven und erschuf das Bild des eleganten, aristokratischen Vampirs. Und seine Version wurde später auch von Filmen, von Büchern weiterentwickelt, sodass der Vampir heute, ja, also ich würde eher sagen, romantisiertes Wesen dargestellt wird. Zumindest wenn man diese ganzen Sachen nimmt, von wegen Vampire Diaries, gibt es hier noch hier Twilight. Es gibt so viele Adaptionen von Vampiren und alles. Oh, du bist so süß.
Ja, ja. Kleine es Katze. Ist mehr so ein romantisiertes Bild, finde ich, als genau. Jetzt ein Schauer. Also damals war es halt, wie gesagt, deswegen, ich bin ja gar nicht so weit weg gewesen mit dem Schauermärchen, ja. Weil eben die Untoten so ein Schauermärchen-Ding waren.
Genau. Also man kann quasi als Fazit sagen, ja, der Vampirmythos ist ein Produkt aus vielen kulturellen Einflüssen, der sich über Jahrhunderte entwickelt. Jahrhunderte hinweg irgendwie entwickelt hat, aber es gibt trotzdem keinen Beweis für ihre Existenz. Also es gibt den Mythos, der ist real, den hat man sich da definitiv zunutze gemacht in der Escape Room Story, aber es gab wahrscheinlich real keine Vampirfigur. Jetzt zu dem Punkt, Vampire verbrennen im Sonnenlicht. Wir gehen uns trotzdem davon aus, es gibt Vampire. Würden sie im Sonnenlicht verbrennen?
Naja, wenn es sie gibt, dann ja.
Aber warum?
Die Haut? Ich weiß nicht, wieso. Also ist ja wieder unterschiedlich, Nosferatu Dracula, ne? Ich habe gerade erst im Januar Nosferatu geguckt, deswegen mit Lily Rose Depp, guter Film, ich mochte es sehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Haut. Also es ist ja in den Filmen und so, verbrennt ja die Haut dann immer, dann werden sie zu Asche.
Ich habe mal geguckt, woher das kommt und ob das schon in den ursprünglichen Legenden, die ich gerade ein bisschen erzählt habe, so gewesen ist. Und tatsächlich war es das nicht. Es stammt nicht aus den ursprünglichen Volkslegenden, sondern ist tatsächlich einfach aus der modernen Popkultur entstanden. Genau, also diese im Volksglauben in Osteuropa, Balkan, Rumänien, was ich jetzt alles irgendwie genannt habe, wurden Vampire nicht speziell durch Sonnenlicht geschädigt. Sie waren aber meist nachtaktive Wesen. Aber nicht, weil sie beim Tageslicht quasi verbrannten, sondern vielmehr glaubte man daran, dass sie nachts stärker waren oder nur nachts aus ihren Gräbern kamen. Das war so die Annahme gewesen. Und die ersten literarischen Vampire, so im 19. Jahrhundert, vor allem eben Bram Stokers Dracula, wird auch Dracula nicht durch die Sonne vernichtet, sondern lediglich geschwächt. Das heißt, er kann sich tagsüber theoretisch bewegen, ist aber weniger mächtig. Also ähnlich, was in den Volkssagen berichtet wurde oder überliefert wurde. Auch mit anderen Vampirdarstellungen, zum Beispiel The Vampire von 1890 von John Polidori? War es im Prinzip genauso. Dann kommt aber der Einfluss des Films, also im 20. Jahrhundert. Der deutsche Stummfilm Nosferatu von 1922 war der erste, der quasi die Idee einführte, dass Sonnenlicht ein Vampir töten kann. Deswegen, du hast den jetzt letztens geguckt, das hatte ich, glaube ich, so ein bisschen manipuliert. In dem Film zerfällt der Vampir Graf Orlok zu Staub, sobald der Sonne quasi ausgesetzt ist. Und die Idee wurde in späteren Filmen, in späteren Büchern und anderen Sachen, Serien übernommen. Auch Hollywood und der Popkultur, was ich ja gesagt habe, haben da den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Und zwar besonders in den 1970er, 1980er Jahren wurde das Verbrennen im Sonnenlicht zum Standard in Vampirfilmen. Ja, wie gesagt, Beispiele habe ich ja jetzt schon genannt. Es gibt jetzt natürlich auch ein paar Adaptionen, wie das umgangen werden kann. Also ich weiß noch, in Vampire Diaries hatten sie dann Tageslichtringe. Nur wenn sie diesen Ring getragen haben, verbrennen sie nicht. Also es gibt natürlich dann wieder Anpassungen.
Alles, ja.
Aber zumindest wurde daran festgehalten, dass sie verbrennen, wenn sie mit Sonnenlicht in Berührung kommen. Und ja, das heißt, ursprüngliche Vampire tendenziell eher nicht. Vampire der aktuellen Zeit, dieser Mythos bedient das definitiv. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir in der aktuellen Zeit bleiben, in der auch der Escape Room spielt, würde ich sagen, ja, würde schon Sinn machen, dass der dann verbrennt und deswegen irgendwie sich nicht zeigt. Wobei ich aber auch sagen muss, kleine Lücke, die Burg, sorgt der nicht dafür, dass es da dunkel ist? Also der könnte doch trotzdem rumlaufen.
Immer in diesen Filmen, oder? Wo dann auf einmal die Vorhänge aufgemacht werden. Ja, genau. Werden. So, ich hätte einfach alles schwarz gemalt. Ja. Oder einfach alles verklebt.
Einfach
oder
zugemauert oder ja, so. Wer zugemauert. Muss denn rausgucken? Du kannst Türen oder irgendetwas hinstellen. Oder ich würde es halt irgendwie mit Schlössern, was weiß ich, zumachen, wenn ich nachts rausgucken will, meinetwegen aus dem Fenster. Ja. Aber dass nur ich dann irgendwie den Schlüssel oder so habe. Oder der irgendwo ist, wo kein Schwein ihn findet in so einer Riesenburg. Ich verstehe das immer nicht. Aber okay. It is what it is. Schlafen im Sarg.
Ja, weil im Sarg liegt ja seine Erde drinne. Das ist ja, die müssen ja in ihrer Erde liegen. Das ist ja ihre Erde, glaube ich. Das ist so, ich weiß es noch von Dracula.
Und aber die Erde kann ja theoretisch auch in einem Bett liegen.
True, warum nehmen die jetzt einen Sarg, sagst du? Das ist eine gute Frage. Also bei Nosferatu in dem Film war das jetzt, also bei Bram Stoker sah das mehr sargähnlich aus, aber in Nosferatu war es weniger ein Sarg, eine Kiste, die hübsch war. ich weiß nicht, weil es da auch so dunkel ist. Und
also ich habe tatsächlich auch mal überlegt, was es sein könnte und ich habe halt überlegt, Vampire sollen ja diese Untoten sein. Und Tote wurden ja in Gräbern beerdigt. Es gibt ja dieses Einäschern war, glaube ich, damals noch nicht so die übliche Praktik gewesen, sondern die wurden ja in, okay, ob es jetzt Särge damals schon so genannt wurde, weiß ich nicht zu 100%, aber jedenfalls wurden sie in Kisten gesteckt und begraben. Und ich dachte, dass es vielleicht daher rührt, weil er ja auch oder Vampire ja auch als ein untotes Wesen gelten, dass daher der Mythos kommt, dass sie trotzdem in diesen Särgen schlafen, weil sie sind ja dennoch tot. Das habe halt ich überlegt. Und ich habe mal geschaut, ob ich irgendwo einen Ursprung herausfinde von dieser Sargüberlieferung. Und habe halt, ja, Dinge gefunden, aber auch irgendwie nicht so richtig. Also in vielen Kulturen, insbesondere eben Osteuropa, wir bleiben einfach in diesem Spektrum, gab es den Glauben, dass Tote in Särgen ruhen sollen, um von der Rückkehr aus dem Jenseits geschützt zu sein. Und die Idee, dass ein Vampir in einem Sarg schläft, wie gesagt, könnte eventuell daraus rühren. Ist halt jetzt mehr Interpretation, als dass ich es wirklich weiß. Ich habe dann auch mal geschaut, wie es mit Bram Stokers Dracula war. Hast ja gesagt, schläft in einem sargähnlichen Ding. Und er beschrieb tatsächlich, dass Dracula als ein Vampir ist, der in einem Sarg schläft. Und diese Darstellung trug wesentlich zur Etablierung dieses Bildes von Vampiren in der Popkultur bei. Und der Sarg wird dadurch so ein bisschen, würde ich sagen, zu einem Symbol von Tod und Rückkehr des Vampirs, was auch diese mystische Aura so ein bisschen verstärkt. Viele Filme, Serien haben das dann auch übernommen, weit verbreitet. Andere haben es wiederum aufgebrochen, um Vampire eher als menschliche Kreaturen darzustellen. Ja, woher es kommt, ich habe es nicht 100% gefunden. Wie gesagt, das ist meine Interpretation daran. Genau, und jetzt die Frage, Vlad der Dritte, hat der in einem Sarg geschlafen? Das fand ich auch noch interessant, ob ich dazu was finde.
Ganz sicher nicht.
Nein, es gibt keinen historischen Beweis dafür, dass Vlad der Dritte in einem Sarg geschlafen hat oder schlief. Vlad war ein realer Herrscher und hat wahrscheinlich auch in einem realen Bett geschlafen. Er hat ja auch in einer realen Burg gelebt. Und nein, es gibt keine Darstellung oder irgendetwas, die belegen würden, dass es so war. Nach seinem Tod wurde er jedoch begraben und es gibt Berichte, dass sein Grab in einem Kloster ist. Ob er in einem Sarg begraben wurde, habe ich aber allerdings auch nicht herausgefunden. Also Holzpfahl zur Tötung. Du musst einen Holzpfahl nehmen, ihn ins Herz rammen, dann hast du es geschafft. Das ist ja die Moral aus dem Escape Room. Warum? Ist das wahr?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche übernatürliche Kraft diese Viecher am Leben hält. Und anscheinend scheint sie mit der in Blut getränkten Faust in uns zu tun zu haben, mit dem Herz. Also vielleicht ist diese übernatürliche Kraft in dem Herzen verankert. Und wenn du eben das Herz tötest, das Herz ist ja wie bei uns, wenn du es jetzt, ne, dann stirbt er. Vielleicht ist es so.
Ich meine, ehrlicherweise muss man auch sagen, wen wird es nicht umbringen? Also ich habe den Punkt immer nicht verstanden, warum es genau das sein muss. Irgendwas mit dem Herz, teilweise in moderneren Adaptionen ist ja auch Herz rausreißen oder sowas, reicht auch schon. Es muss nicht zwangsweise ein Pfahl sein. Ich weiß nicht zu 100%, woher, oder ich habe es nicht so gut rausfinden können, woher das mit diesem Holzpfahl ins Herz kommt. Allerdings, was ich herausgefunden habe, als ich mich mit Vlad dem Dritten beschäftigt habe, er war bekannt für seine Vorliebe, seine Feinde durch Pfählung hinzurichten. Das fand ich sehr interessant. Er selbst wurde aber nicht mit einem Holzpfahl getötet, das sei dahingestellt, sondern er starb während irgendeinem von den Kriegen gegen die Osmanen. Genaue Umstände sind nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich ist er eher durch ein Schwert oder so gestorben und nicht durch einen Holzpfahl.
Aha, also hat sich auch Bram Stoker und alle anderen wieder daran bedient, wie Vlad selber die Leute gefoltert hat. Interessant.
Würde ich auch sagen. Aber was ich krank finde, woran ich euch gerne noch teilhaben lassen möchte, weil ich das sehr weird fand, nach seinem Tod wurde sein Kopf abgetrennt und als Trophäe nach Konstantinopel geschickt. Das ist interessant, weil in modernen Interpretationen auch oft Kopfabtrennung von Vampiren genauso tödlich ist wie irgendwie Herz rausreißen oder Herz fehlen. Ich habe gerade vor allem an Vampire Diaries gedacht. Aber ja, finde ich ein bisschen krank. Aber ich würde auch sagen, es wurde zumindest als Inspiration genommen.
Ist auch in Twilight, dass der Kopf abgerissen wird, glaube ich. Das ist so diese eine Kampfszene am Ende, wo er dann so diesen Kopf in der Hand hat. So,
ja. Das kann sein. Ja, also die Legende der Pfählung bezieht sich vermutlich auf die Methode, andere zu töten, aber nicht unbedingt auf die Methode, dass er selbst umgekommen ist.
Aha.
Würde ich zumindest sagen. Ja, das habe ich herausgefunden, ja. Ich finde, das ist cool. Okay, wir haben ja theoretisch die Geschichte durch, aber Fun Fact, mein Gehirn ist ein bisschen durchgesponnen. Hypothetische Frage, wenn eine Person nur durch Blut sich ernähren möchte, wie viel müsste sie zu sich nehmen und wäre sie überlebensfähig? Weil es wird ja immer nachgesagt, Vampire trinken menschliches Blut, um zu überleben. Der durchschnittliche Kalorienbedarf ist bei einem Menschen 2000 bis 2500 Kalorien pro Tag. Eine Blutkonserve von 500 Millilitern hat circa 500 bis 600 Kalorien. Das bedeutet, man bräuchte 4 bis 5 Blutkonserven pro Tag, um genug Energie zu bekommen.
Krass, ich dachte irgendwie, ich hatte es irgendwie so im Kopf, dass Blut richtig viel Kalorien hat.
Nee, also ich habe mal geguckt, ich habe mir auch so Bilder von so Blutbeuteln, da steht das tatsächlich drauf, finde ich ein bisschen wild, angeguckt und da war es tatsächlich gar nicht so viel.
Wie viel Milliliter?
500.
Ja, ist ja wie so eine Trinkmahlzeit fast von den Kalorien, ja, ne? Her. Genau. Wie so eine Y-Food-Trinkmahlzeit.
Genau. Und ich habe nochmal geschaut.
Aber das ist aber schon ordentlich dann. Also das ist ja schon ordentlich, ein ordentlicher Kalorienwert, würde ich sagen.
Ja. Und dann habe ich geguckt, könnte man überleben? Und das, was ich herausgefunden habe, ist nicht auf Dauer. Weil erstens, Mangel an essentiellen Nährstoffen, also zum Beispiel Fette. Blut hat kaum Fette. Wir brauchen das halt für Hormone, für Zellmembran, für Nervensystem ist das wichtig, für unser Gehirn ist das wichtig. So, die wären halt nicht da. Auch Vitamine, Mineralstoffe, klar, es sind einige vorhanden, wie meinetwegen Eisen im Blut, aber es fehlen halt essentielle Vitamine wie Vitamin C, D, K, viele B-Vitamine, die fehlen halt. Genauso wie Ballaststoffe. Blut enthält keine Ballaststoffe, was zu Verdauungsproblemen führen kann. Yes.
Stirbt man dann wahrscheinlich einfach an den ganzen, dass du eben entweder einen absoluten Eisenüberschuss hast.
Ich tatsächlich glaub, kann es Eisen, sein.
Ne, du würdest an einer Eisenvergiftung
genau,
sterben,
genau, du kannst
oder?
Eine Überdosis an Protein und Eisen haben. Blut ist sehr proteinlastig, was Nieren belasten würde und die müssen quasi das überschüssige Protein abbauen und das wäre halt auf Dauer sehr ekelhaft für unsere Nieren. Plus zu viel Eisen könnte zu einer Eisenvergiftung führen, die Organschäden verursacht. Genauso wie unsere Verdauung und eben Verwertung von den Nährstoffen, es gibt ja keine Nährstoffe, vom Blut. Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, so viel Blut zu sich zu nehmen und zu verdauen. Es gibt tatsächlich tierische Blutfresser, wie diese Fledermaus da, die du genannt hast. Die haben bestimmte Enzyme, die helfen, Blut zu verarbeiten. Uns Menschen fehlen die aber. Das heißt, wenn es einen Vampir geben würde, könnte er kurzfristig mit 4 bis 5 Blutkonserven pro Tag wahrscheinlich überleben. Auf Dauer wäre es eine extrem schlechte Idee. Der Körper würde an Mangelernährung leiden. Nieren und Leber wären völlig überlastet. Es würden essentielle Nährstoffe fehlen. Verdauungsprobleme würden auftreten. Also wenn, dann müsste der Körper schon einen sehr deutlichen Wandel durchmachen, dass diese Enzyme produziert werden. Und sie müssten wahrscheinlich entweder Nahrungsergänzungsmittel nehmen, was ich in der Vorstellung ziemlich witzig finde, oder sich zwangsweise trotzdem von anderen Sachen ernähren, was ja meistens nur als Goodie genannt wird und nicht als zwangsweise überlebensnotwendige Tatsache.
Ich denke mir auch, okay, wenn man jetzt von Vampiren ausgeht, wenn ich jetzt so an Vampire Diaries denke, da müssen die schon regelmäßig Blut trinken. Wobei da ja auch viele den tierischen Weg gehen. Aber in Twilight ist es doch so, dass die da nicht so viel Blut trinken, oder? Die trinken doch da sehr, sehr, sehr viel seltener Blut als in Vampire Diaries, oder?
Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe bei Twilight, ich habe einmal einen Teil mit meiner Mutti gesehen. Ansonsten war ich eher bei Vampire Diaries mit dabei gewesen. Also kann ich keinen guten Vergleich anstellen.
Naja, lass uns das Thema Vampire abschließen.
Das war's mit Dracula. Okay, das nächste ist Doc Eisenbart. Das haben wir in Magdeburg gespielt. Ich wollte mich an so ganz verschiedenen Sachen bedienen. Die Geschichte, die ich auf der Website gefunden habe, war ein bisschen weird gewesen. Das ist quasi so ein Gedicht. Ich bin Dr. Eisenbart, komm her aus alter Zeit. Mein Ruf erhallt von Nord nach Süd, voll Dunkelheit und Leid. In meiner Praxis tief und dunkel, wo die Schatten spielen, da flüstern Seelen ihre Not, in Räumen, die kalt und schweigend füllen. Ich heile Wunden, doch der Preis ist mehr als nur ein Schmerz. Denn was ich tue, hat seinen Grund in seinem schwarzen Herz. Mit Messern scharf und Tränken tief entlocke ich Krankheit Pein. Doch mancher sagt, was ich hier tue, könnte wohl nicht rechtens sein. So lauschet nun, die ihr betretet dunkle Hallen schwer. Nicht jeder Trank, der Linderung verspricht, ist Goldes wert. Die Schatten, die in Mondeslicht auf alten Pfaden gehen, kennt jeden Winkel dieses Reichs von diesen Zeiten stehen. Kommt herbei und zögere nicht vor dem, was hier geschieht, denn hier, wo Schattenwissen webt, das Herz die Tiefe sieht. Doch merkt ihr, wer mutig tritt in düsteren Raum, nicht jeder findet Weg zurück aus diesem Traum. Ich bin der Dr. Eisenbart, mein Wort sei dir genug, die Grenze zwischen Leben und Tod, ich überschreite sie im Flug. So komm zu mir, sei mutig, doch bewahr dir deinen Sinn, denn was du suchst in meiner Kunst, bringt Licht ins Dunkle, tief von innen. Nehmt wahr, ihr Leute, nehmt euch wohl in Acht, mein Ruf erhallt so weit, durch dunkle Kunst und altes Wissen über Raum und Zeit. Doch wer zu mir tritt, in die Praxis sucht Heilung oder Rat, seid vorbereitet auf das Unerwartete, das ich hier am Platze tat. Ich weiß noch, wir hatten noch eine andere Geschichte. Wenn ich auf diesen Raum getippt habe, kam das. Ich bin der Meinung, wir hatten etwas, wo wir irgendwie seine Praxis betreten haben, weil wir irgendwie, keine Ahnung, nach irgendwelchen wertvollen Gegenständen oder so gesucht haben oder wir gekidnappt wurden. Ich hatte irgendwie so etwas im Kopf. Ich war völlig verwirrt.
Das ist ja interessant. Also ich kann mich auch null mehr an die Geschichte erinnern, muss ich leider sagen. Also ich weiß nur noch, dass wir das eine Mathe-Rätsel gehasst haben. Das war richtig Kopfzerbrecher. Also gut, also die Fragen sind jetzt, ob Doc Eisenbart wirklich echt war.
Genau, so. Ob Doc Eisenbart echt war, ob es einen Doc Eisenbart gab, der ein Arzt war und im Prinzip, ob es realistisch ist, dass man in seiner Praxis gefangen genommen wird oder zumindest in seiner Praxis irgendwie sein könnte.
Ich glaube, es gab den wirklich. Ich glaube, wir hatten noch ein Gespräch mit dem Game Master, dass es den wirklich gab in Magdeburg. Dass das so ein richtiges, dass er so bekannt war auch.
Ja, ist tatsächlich so. Wobei man sagen muss, es wird auch gesagt bei Brandon Darkmore, dass das alles real ist und da wird einem auch so eine Geschichte aufgetischt. Also ich finde das manchmal schwierig auseinanderzuhalten, was tatsächlich echt ist und was nicht.
Da habe ich auch dran gedacht, aber ich wusste, dass er uns am Ende noch eine geschichtliche Einordnung gegeben hatte.
Kann sein, ich kann mich nicht mehr 100% dran erinnern. Jedenfalls gibt es Doc Eisenbart tatsächlich. Johann Andreas Eisenbart ist der Name. Er hat von 1663 bis 1727 gelebt und war ein wandernder Handwerkschirurg. Wilde Sache, ich wusste nicht, was das ist.
Also nicht desinfizierte kleine Schraubendreher, um überall irgendwas Komisches aufzusägen am Körper so.
Das klingt,
so hört sich das nicht an.
Ich hab geguckt, das klingt tatsächlich stümperhafter, als es tatsächlich war in der Umsetzung. Wanderärzte wie eben der Doc Eisenbart waren vor allem in der frühen Neuzeit, also von 1600 bis 1800 verbreitet und spielten eine wichtige Rolle in der medizinischen Versorgung. Ich habe mal geguckt, was sind jetzt Wanderärzte, warum gab es die? Weil ich bin der Meinung, heutzutage sind es vor allem feste Ärzte mit Arztpraxen, die eventuell Hausbesuche machen für Patienten, die eventuell nicht mehr aus dem Haus rauskommen können. Ansonsten haben wir es ja heutzutage eher so, dass man in eine Arztpraxis reingeht, wenn es ein Problem gibt. Und ich habe mal geschaut, so was zum Fick ist ein Wanderarzt? Es gab einen Mangel an festen Ärzten, vor allem in Dörfern, kleinen Städten. Da gab es nicht wirklich ausgebildete Mediziner. Das heißt, die Leute hatten keine andere Wahl. Sie mussten auf Wanderärzte hoffen, die vorbeikommen, um quasi ihre Wehwehchen auszukurieren. Außerdem gab es sehr selten wirklich studierte Ärzte, weil diese Ausbildung super teuer war zu der Zeit und das sich nicht viele leisten konnten. Und eben auch Menschen konnten sich nicht leisten, in große Städte zu gehen, um da hinzukriegen. Und deswegen gab es eine hohe Nachfrage nach speziellen Behandlungen, wie die Entfernung von Blasensteinen, Starrstich oder eben irgendwas mit Knochenbrüchen und was weiß ich was. Ganz, ganz weirde Zeit. Und genauso seltsam, häufig wurde das auf der Markt- und Jahrmarktkultur ausgeübt. Das heißt, Wanderärzte nutzten solch öffentliche Märkte als Bühne, um ihre Künste vorzuführen. Das heißt, sehr viele Menschen standen quasi um dem behandelnden Arzt und dem Patienten drumherum und haben zugeguckt. Und das diente quasi damals als Werbung, um zu zeigen, hey, guck mal, ich kann das. Bin ich sehr krank.
Die hatten doch immer so eine Minikutsche, oder? So eine Minikutsche mit so einem Wagen hinten drauf, wo ihr ganzes Instrument drin war, oder? Wenn ich mich recht
erinnere. Ganz häufig. Und weil du meintest so, dass diese stümperhaften Ärzte sind. Man muss halt sagen, zu der Zeit gab es nicht das Verständnis von Keimen, was wir heutzutage haben. Ich meine, das war die Zeit, wo Aderlass praktiziert wurde, wo gedacht wurde, wenn jemand krank ist, müssen wir ihm Blut entnehmen, sehr viel Blut, mehrfach, um die bösen Säfte auszutreiben. Das war die Zeit, wo Wanderärzte praktiziert haben. Das heißt, so Sachen wie Desinfektion und was weiß ich was, war sowieso nicht groß geschrieben. Und sehr viele Leute sind an Wundbrand und an Entzündung gestorben.
Jupp.
Bevor wir aber dahin gehen, habe ich erstmal geguckt, wenn er ein Wanderarzt war. Wir waren ja in seiner Praxis gewesen in dem Escape Room. Der Escape Room lebt ja davon, dass wir in seine Praxis reingehen. Und da dachte ich mir so, hey, hat der überhaupt eine Praxis gehabt? Es gab feste Arztpraxen zu der Zeit, das muss man sagen. Er hatte ein Wohnhaus in Magdeburg, wo er mit seiner Familie lebte und dort soll er auch Patienten behandelt haben. Ob man das jetzt als Praxis bezeichnen will, finde ich, lässt sich dahinstellen.
Das war ja auch nicht wirklich eine Praxis, wo wir drin waren. Also der erste Bereich war ja schon eher ne Behandlungsraum. Und ab danach ist es ja keine Praxis mehr, finde ich.
Das stimmt, aber es war auch kein Wohnraum.
Nee.
Also was auch immer
das. Mehr so Labor.
Ja, genau.
Alles.
Aber deswegen meine ich, ob es solche Räumlichkeiten bei seiner Wohnung in Magdeburg wirklich gab, lässt sich mal dahingestellt sagen. Und man muss halt auch sagen, er war hauptsächlich Wanderarzt, weil das war sein Hauptgeschäft, das war sein Ruf, den er sich gemacht hat. Und ich habe mal geschaut, genau, die Wanderärzte wurden abgelöst mit der Professionalisierung der Medizin im 18. und 19. Jahrhundert. Dort entstanden dann vor allem Krankenhäuser, Apotheken und staatlich geregeltes Medizinsystem, danke, wodurch sich auch die medizinische Versorgung verbesserte. Ich habe mal geschaut, zurück zu Doc Eisenbart, entschuldige. Er erlangte Bekanntheit durch Reisen durch Deutschland, bei denen er chirurgische Eingriffe wie, was ich vorhin schon nannte, Star-Operationen, Zähneziehen, Behandlung von Knochenbrüchen, Entfernung von Blasensteinen und andere Sachen durchführte. Super eklig. Typische Behandlungen von Ärzten waren tatsächlich dieses Zähneziehen. Ich war so, warum? Warum sollte man das machen wollen? Tatsächlich wurden Zähne einfach oft gezogen, wenn sie Karies hatten. Weil durch Karies konntest du täglich sehr starke Schmerzen haben. Und da war es einfacher, den Zahn einfach rauszuhaben, anstatt diese täglichen Schmerzen zu haben. Das gleiche Harnstein wurde durch einen chirurgischen Schnitt am Unterbauch entfernt, ohne Betäubung. Teilweise wurde für die Betäubung einfach Alkohol gegeben, sodass die Leute quasi besoffen sind, um es ein bisschen besser aushalten zu können. Aderlass, genau die gleiche Scheiße, die praktiziert wurde, Gleichgewicht der Säfte zu reduzieren. Es gab so kranke Sachen, auch infizierte Körperteile. Wenn man sich irgendwo auf dem Feld geschnitten hat und da ist eine Wunde, hat sich infiziert, damit das nicht auf den restlichen Körper übergeht, wurden diese Gliedmaßen teilweise auch einfach abgeschnitten. Der hatte eine Knochensäge immer bei sich. Kranke Sache. Wie gesagt, Zahnzange, Stahlnadel, Knochensäge, hatte dieser Mensch alles bei sich.
Kurz, die Leute, die so eine Amputation überlebt haben, ohne eine krasse Infektion, das sind Superhelden. What the fuck? Also was haben die für ein krasses Immunsystem?
Ja, ich hab auch mal irgendwie geschaut oder überlegt, warum lässt man das über sich ergehen? Was zum Teufel muss in einen gefahren sein, dass man sagt, diese Schmerzen durchleide ich, um das irgendwie zu rechtfertigen. Und ich habe halt vor allem irgendwie im Internet Gründe gefunden, wie Mangel an Geld für andere Behandlungen, was Sinn macht. Wanderärzte sind ja eben in Dörfern, in kleineren Städten, wo eventuell vor allem Arbeiter leben, vor allem Bauern leben. Plus Wanderarzt war oft die einzige Hoffnung auf Heilung und Linderung. Das heißt, starke Schmerzen oder Lebensgefahr ließen oft keine andere Wahl. Wenn man überleben will, muss man die Zähne zusammenbeißen. Daher kommt dieses Begriff, es kommt aus diesem Zeitraum. Zähne zusammenbeißen, weil du musstest Schmerzen erleiden, um eventuell Schmerzen loszuwerden. Es ist quasi die einzige Überlebenschance, die du irgendwie hattest. Teilweise bist du an den einfachsten Sachen gestorben, weil es keine andere medizinische Behandlung gab. Und das war eine Chance auf Leben. Und viele haben das einfach genommen. Und ja, ich habe noch mal einen anderen Aspekt, den ich interessant fand. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es häufig an öffentlichen Plätzen war, wo Doc Eisenbart irgendwie praktiziert hat. Und ich bin auch der Meinung, das hat was mit sozialem Druck zu tun. Stell dir mal vor, du hast 10.000 Menschen, die um dich herumstehen und zugucken, wie du da von dem Arzt behandelt wirst. Klar, man vertraut Ärzten in erster Linie und denkt so, ja, das macht bestimmt Sinn, was die da machen. Aber willst du als Feige dastehen und von den ganzen Menschen sagen so, nee, ich will das nicht? Also das ist doch auch ein enormer sozialer Druck gewesen, oder? Das hatte ich mir noch überlegt.
Boah, das ist ganz, ich finde es ganz schwierig, das einzuordnen, weil in erster Linie warst du, glaube ich, einfach dankbar, dass überhaupt ein Arzt da war. Und jemand. Wahrscheinlich hast du weniger dran gedacht, was jetzt dass dir endlich jemand hilft und dass du die Schmerzen gut wegatmest, als dass du denkst, oh, ich will jetzt kein Feigling sein. Ich glaube, da hat man weniger drüber nachgedacht.
Ja. Egal, zurück zu Doc Eisenbart. Er war kein studierter Mediziner, sondern er hat quasi von verschiedenen Chirurgen damals gelernt und irgendwie seine Praktiken auch weiterentwickelt selbst. Plus die Medizin, die er selber zusammengepanscht hat, waren meistens tatsächlich einfach so heilkräutermäßig und nicht einfach irgendwelche Dinge, die angeblich etwas bringen. Also er konnte wohl mehreren Menschen trotzdem helfen, auch wenn es sehr brutal klingt. Ja, trotzdem war es eben fehlende Hygiene. Die wussten nicht unbedingt, was über Bakterien, Keime, Infektionen waren, häufige Todesursachen. Ja, das heißt, was haben wir? Es gibt theoretisch Doc Eisenbart, den gibt es, er ist ein Wanderchirurg. Wie das mit der Praxis ist, in der wir gewesen sind, sei jetzt mal dahingestellt, tendenziell gibt es die wahrscheinlich eher nicht. Auch macht es weniger Sinn, dass irgendwelche Menschen in der Praxis festgehalten wurden, weil wir konnten ja nicht gehen, einfach aus der Praxis. Wir mussten uns ja selber irgendwie einen Weg rausbahnen. Das macht nicht wirklich Sinn, weil die Leute kamen trotzdem freiwillig zu diesen Ärzten. Das Einzige, was man in diese Richtung sagen könnte, ist, dass Ärzte häufig nicht gesagt haben, wofür, was und wie. Das heißt, es wurde einfach eine Behandlung über sich ergehen lassen, ohne groß aufgeklärt zu werden. Aber das war einfach die Zeit gewesen. Und den letzten, den ich habe, das ist die Nautilus von Exit Games in Halle Saale. Wir schreiben das Jahr 1867. Ihr seid an Bord eines Schiffes, welches nach einem schweren Unwetter kenterte. Kurz bevor in den Tiefen des Meeres zu versinken droht, taucht plötzlich die legendäre Nautilus auf und nimmt euch an Bord. Ihr seid gerettet. Doch aus Angst, ihr könntet das Geheimnis der Nautilus verraten, seid ihr nun Gefangene des Captain Nemo und dürft das Boot nicht mehr verlassen. Nach einigen Monaten bietet sich jedoch eine Möglichkeit zur Flucht. Könnt ihr sie nutzen? Wir haben verschiedene Punkte. Erstmal ein schweres Unwetter 1867, wo ein Schiff kenterte. Dann die legendäre Nautilus, die uns mit an Bord nimmt. Captain Nemo, der uns gefangen hält.
Also bestimmt gab es ein Unwetter und ein Schiff ist untergegangen 1867.
Ja, ich habe mehrere Sachen gefunden. Die SS London 1967 war britisches Passagierschiff, welches gekentert wurde von ihren 239 Menschen an Bord, überlebten 19. Sehr hohe Zahl. Ja, oder die RMS Ron war ein britisches Postschiff, das während des Hurricanes an der Küste der britischen Jungferninseln sank. 120 Menschen verloren dort ihr Leben. Es gab auch viele Schiffsunglücke im Atlantik, also das ist sehr hohe Zahl und zwar vor allem den fehlenden Wettervorhersagen geschuldet, sodass Leute halt oft in See brachen, ohne zu wissen, welche Wetterbedingungen sie erwarten könnten. Und deswegen oft in schwere Stürme gerieten, plus viele Schiffe waren aus Holz und deswegen weniger stabil als modernere Schiffe, die ja doch recht robust meistens sind und deswegen anfälliger für Unglücke. Also ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr bei einem Schiffsunglück gekentert sind.
So, die Nautilus.
Genau.
Wenn ich das so lese, ich bin da gar nicht bewandert geschichtlich, hört sich das an, die legendäre Nautilus, als wenn das ein U-Boot war, wirklich. Ich denke mal, es ist ein U-Boot, ne?
Genau.
U-Boot, genau. Vielleicht gab es wirklich mal eine echte Nautilus. Ich denke, daher kommt es. Es war irgendein krasses Besatzungsschiff von, keine Ahnung, den Alliierten oder keine Ahnung, ich glaube irgendwie sowas. Es war wirklich ein echtes U-Boot. Und ja, den Rest kannst du mir gerne erklären.
Also tatsächlich, ausschlaggebend ist dieser Captain Nemo, der da drinnen genannt wird. Deswegen kann man zurückverfolgen, dass diese Escape Room, der die Nautilus heißt, basiert auf dem Roman von 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne von 1870. Da ist die Nautilus ein sehr großes fiktives U-Boot, sehr fortgeschritten, vor allem für diese Zeit, völlig voraus. Es wird mit elektrischer Energie betrieben, hat Bibliothek, Speisesaal, andere luxuriöse Einrichtungen und Charaktere wie Nemo, also wie dieser Captain Nemo, der uns ja mit an Bord nimmt, der kurz erwähnt wird in der Geschichte. Der ist der Konstrukteur und der Captain dieser Nautilus und er lebt quasi abgeschottet von der Außenwelt zusammen mit seiner Crew da drinnen. Das ist allerdings komplett erfunden. Das ist einfach nur ein Roman, auf dem das Ganze basiert. Auch beschriebene Abenteuerbegegnungen und irgendwas, die mit Captain Nemo in Zusammenhang stehen, sind fiktiv. Allerdings, Jules Verne war bekannt für umfangreiche Recherchen und Interesse an Wissenschaft und Technik. In 20.000 Meilen unter dem Meer bezieht er sich auf zeitgenössische wissenschaftliche Theorien über Ozeanographie, Meereslebewesen und Möglichkeiten von Unterseebooten. Es gab nämlich tatsächlich mehrere U-Boote mit dem Namen Nautilus. Nautilus bedeutet quasi, das ist so abgeleitet vom lateinischen Seemann oder Schiff, deswegen wurde der Name wahrscheinlich häufiger verwendet. Um 1800 war eines der frühesten funktionierenden U-Boote in Betriebnahme. Keine Ahnung, blöder deutscher Satz. Der Erfinder war Robert Fulton? Egal. Jedenfalls sollte der das machen, vor allem aus Kriegsgründen. Sie wollten halt, dass diese U-Boote dafür da sind, um an Kriegsschiffen von feindlichen Linien unten Sprengkörper anzubringen, schnell wieder gehen zu können und diese quasi zum Kentern zu bringen. Das war das große Ziel dahinter. Diese Nautilus ist aber im Gegensatz zu der fiktiven Nautilus von Captain Nemo viel kleiner. Die Nautilus war knapp 7 Meter lang, im Gegensatz zum fiktiven Schiff, was 70 Meter lang ist. Sie konnte nur eine kleine Besatzung von 2 bis 3 Menschen aufnehmen, was sehr süß ist, und bis zu 6 Stunden unterhalb der Oberfläche bleiben. Plus es gab Handkurbeln zur Fortbewegung. Es war nicht mit elektrischer Energie versorgt.
Handkurbeln?
Ja, die hinten mit einem Propeller verbunden waren und man musste kurbeln, damit dieses Teil sich fortbewegt. Das ist super niedlich. Auch das Tauchsystem war noch sehr minimalistisch. Es gab so Ballasttanks, die sich dann mit Wasser füllen konnten, damit das Ding unter Wasser ging. Und man konnte das Wasser wieder rauspumpen, damit es wieder aufsteigt. Also es war wirklich gut zu der Zeit. So coole Idee. Allerdings nichts im Vergleich zu dem, was wir in dem Escape Room betreten sollen, laut der Geschichte. Also das sind 2 verschiedene Sachen. Trotzdem, U-Boote gab es und es ist inspiriert.
Also der Name dann kam von dem Roman von Jules Verne.
Sehr wahrscheinlich.
Alles klar.
Aber es gab trotzdem erste U-Boote, die Nautilus hießen. Also tendenziell ist der Escape Room eher vom Roman inspiriert und weniger vom Realen, aber der Roman ist vom Realen inspiriert. Also ich glaube, das ist so eine schöne Kette.
Ja.
Dann während des Unwetters in die Nautilus gelangen.
Ja, interessant. Das bedeutet ja, wir schwimmen da im Meer und auf einmal kommt das U-Boot. Also erstmal, ich habe Thalassophobie. Also ich habe panische Angst vor dem Meer. Ich glaube, eine Kreuzfahrt wäre mein 13th Reason für wirklich. Also es geht gar nicht. Ich hasse offene Gewässer. Also wenn du mich in einem offenen Gewässer so aus dem Boot schmeißen würdest, ich würde eine Panikattacke kriegen. Ich hasse das nicht zu wissen, was unter mir schwimmt. Das ist das Schlimmste. Also wirklich, das ist das Allerschlimmste. Und wenn ich mir denke, ich schwimme da gerade im offenen Meer und auf einmal kommt so ein dickes Ding unter mir hoch, ach du Scheiße, würde ich sterben. Also ich würde so sterben, das wird gar nicht gehen.
Ja, aber meinst du, es wäre möglich?
Also ich habe schon mal so ein Video gesehen, wie so ein U-Boot hochkommt. Und ich glaube, also das müsste schon mehrere Meter, 10, 15, 20, 30 Meter weit weg von uns auftauchen, damit wir nicht durch den Wasser zu, also durch die Strömungen unter das U-Boot gezogen werden. Am besten noch in einen der Propeller, das ist ja lebensgefährlich. Also, und dann müssten wir zum U-Boot schwimmen, aber selbst dann wüsste ich nicht, wo der scheiß Propeller ist, dass ich nicht sterbe. Also,
nicht nur das, du musst dir auch vorstellen, es ist ein Unwetter, was unser Schiff zum Kentern brachte. Es muss ordentlich Kacke sein.
Oh ja.
So, nicht nur die Nautilus wird irgendwie hin und her schwanken, sondern auch wir müssen da ja irgendwie erstmal hinkommen.
Und reinkommen, ohne dass da die Luke und dann... Exakt. Eigentlich kannst du ja auch nur auftauchen mit dem U-Boot, wenn gerade nicht Unwetter ist, weil sonst kommt ja alles oben in die Luke rein, oder nicht?
Ich habe auch mal geguckt, ich habe halt zwei verschiedene Sachen überlegt. Mit dem Original, dem realen U-Boot, dieses 7-Meter-Ding, ob das möglich wäre. Und da bin ich zum Schluss gekommen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also auch, was ich gefunden habe zu den technischen Details, wie die Luke aufgeht. Und es bestand halt trotzdem aus Holz. Es war halt nicht irgendwie Metall, es war keine feste, super krasse Konstruktion, sondern es war halt wirklich mit einfacheren Mitteln gebaut. Du könntest da im Leben nicht rein.
Im Leben bleibt das nicht dicht, wenn es aus Holz ist.
Doch, das ist dicht geblieben. Ich meine, so Boote sind ja auch dicht. Und die sind aus Holz.
Ja, aber das ist ja dann irgendwie von außen noch manchmal bearbeitet oder so. Oder es ist besonderes Holz, was jetzt nicht direkt, verstehst du?
Das war ja so, also egal.
Das ist nicht der Punkt. Also ein U-Boot, was tief ist, weißt du, mit Druck. Ich glaube nicht, dass das mit Holz
das ist so. Halt, das war halt auch nicht super tief. Es war, also es ja, war wirklich,
wenn die
wenige,
2 Meter unter Wasser sind, dann okay.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Höchste, was sie damals mit solchen U-Booten hingekriegt waren, waren 20 Meter. Und das war auch schon das Höchste der Gefühle. Also diese U-Boote sind nicht für Tiefsee gedacht.
Ich glaube auch nicht, dass ganz, also ich kenne mich nicht mit U-Booten aus. Please correct me. Schreibt uns bitte coole U-Boot-Fakten. Ich weiß generell nicht, wie tief U-Boote tatsächlich. Also wir wissen alle vor 1,5 Jahren jetzt, das mit der Submersible, mit dieser Titanic, wo die runter wollten, mit, wie hieß denn das?
Zerknautscht.
Genau, wo die Titanic angucken wollten in diesem Mini-Ding. Da wird einem ja gezeigt, wie krass das mit diesem Druck ist und so. Also, ja.
Egal, jedenfalls, wenn wir uns überlegen, diese Luke oben müsste ja geöffnet werden, damit die Menschen reingehen können. Das mit dem Wasserdruck, was du angesprochen hast, dass man nicht unter das U-Boot gezogen wird, ist ein Problem. Das mit dem allgemeinen Wellen hin und her schwappen, weil es ist ja ein fettes Unwetter, dass wir überhaupt dahin schwimmen können, ist ein großes Problem. Plus, selbst wenn die Luke offen ist, bei dem kleinen Boot, es würde sofort Wasser reingehen und das Ding würde untergehen. Bei dem sehr großen U-Boot, was wahrscheinlich aus robusterem Material ist und vermutlich auch durch die Größe Sicherheitsbarrieren eventuell hat, durch die man dann irgendwie gehen kann oder durch das Wasser eventuell abfließen kann, wenn da irgendwie was reinschwappen sollte, würde ich sagen, könnte es eventuell möglich sein, wenn wir es irgendwie schaffen, da hinzukommen, vorher nicht zu ertrinken, da irgendwie drauf zu klettern und die Luke, die Öffnungsluke zu finden. Wenn wir das hinkriegen, würde ich sagen, ist es realistisch. Ansonsten, ich meine, innerhalb dieser Geschichte 20.000 Meilen unter dem Meer wird Captain Nemo auch als jemand beschrieben, der Schiffsbrüchige mit an Bord nimmt. Aber ob es jetzt realistisch ist, sei mal dahingestellt.
So, und unser Dasein ist jetzt dadurch bedroht, weil Captain Nemo die Nautilus weiter als Geheimnis hüten will? Warum? Was ist seine Motivation?
Genau, also Captain Nemo ist im Prinzip ein Mensch, der sich bewusst von der Gesellschaft an Land abgegrenzt hat und vor allem in Isolation lebt. Aufgrund auch von persönlicher Tragödien, weil er seine Familie verloren hat. Und die Nautilus ist im Prinzip sein Rückzugsort, sein Reich, irgendwie abgesehen von der Außenwelt, die er auch schützen möchte. Verständlich. Ja, er ist recht geheimnisvoll. Ich bin mir sicher, dass er als Charakter sehr viele Geheimnisse hat, sehr viele Sachen hat, die er nicht unbedingt jedem preisgeben möchte. Gerade Menschen, die er jetzt irgendwie nicht kennt, die nicht unbedingt zu seiner Crew gehören. Allerdings von dem Buch, was ich so gelesen habe, er hasst keine Menschen, er ist kein Menschenverachter, also er würde uns nichts antun, uns wahrscheinlich auch nicht irgendwie groß krass einsperren und foltern und keine Ahnung was, damit wir nichts sagen. Es könnte möglich sein, dass er uns eine Zeit lang auf der Nautilus gefangen hält, aber wenn unter sehr netten Bedingungen, würde ich sagen.
Also in so einem U-Boot hast du ja nicht viel Platz. Selbst wenn es die
Sein U-Boot tolle, ist ja sehr groß.
Ja, klar. mit allem Bowlingbahn noch am besten.
Bibliothek, wie gesagt.
aber jetzt denke ich mir so, hat der da jetzt echt noch so einen Zellentrakt, sodass man eine Zelle hat, maybe, okay. Das kann ich mir auch vorstellen auf einem richtigen U-Boot, so auf einem echten Militär-U-Boot. Ich kenne mich null aus mit U-Booten, keine Ahnung, wie das da drin aussieht. Das wäre mein absoluter Albtraum, in einem U-Boot zu sein, wirklich. Dann würde ich mir halt so denken, dann hast du da bestimmt eine Zelle drin, aber nee.
Also man muss dazu sagen, es wird keine Zelle geben. Also es gab auch in dem Escape Room keine Zelle.
Also wir sind einfach in einem Zimmer eingesperrt, Schlüssel umgedreht, fast, zack, und dann sind wir eingesperrt im Zimmer.
Das sieht schon U-Boot-mäßig aus, aber auch im Roman, dieser Captain Nemo hält ja die Hauptfigur da drin gefangen. Allerdings als Gast mehr. Es ist so ein bisschen Schöne und das Biest mäßig. So, Belle ist zwar irgendwie gefangen da drinnen, darf sich aber trotzdem frei im Schloss bewegen, kriegt trotzdem fett Essen und was weiß ich was.
Kannst ja nicht einmal aus der Luke raus, wenn das Ding unter Wasser ist, wa?
Also deswegen meine ich finde schon, es ist realistisch da irgendwie gefangen zu sein und nicht raus zu dürfen. Vielleicht bis man irgendwann Sympathien hat und sagt, man möchte, also man würde ihn nicht verraten. Allerdings es ist trotzdem realistisch, dass man zum Schluss sagt, nach einigen Monaten bietet sich die Gelegenheit zur Flucht. Ich meine, irgendwann muss er ja Essen kaufen. So, er hat da unten wahrscheinlich keine Plantagen oder so, wo er sein.
Ach, das hat
Essen
er nicht,
macht.
Ja?
Ich weiß es nicht zu 100%, aber es macht schon Sinn, wenn wir da überhaupt drauf sind. Also, ja. Also zusammengefasst, die Nautilus ist von einem realen U-Boot inspiriert. Trotzdem ist es auf dem Roman aufgebaut, dieser Escape Room. Personen wie Nemo oder andere Leute sind absolut fiktiv. Diese Personen gibt es nicht wirklich. Es mit unverschämt viel Glück ist es möglich, bei einem Unwetter in dieses U-Boot reinzukommen. Danach sind wir wahrscheinlich exhausted des Lebens, also ich glaube, danach können wir gar nichts mehr machen. Und es könnte möglich sein, eben basierend auf dem realen Werk, dass wir zwar als Gefangene dienen, aber trotzdem sehr viele Privilegien haben und irgendwann eine Möglichkeit zur Flucht finden. Es ist eine sehr schöne Adaption an das Buch.
Also es war ja, hat ja immer irgendwo ein bisschen was Wahres, auf dem es halt inspiriert und basiert. Und mich würde jetzt interessieren, ob es dann auch Escape Rooms gibt, die eine komplett echte Geschichte haben. Also was mir jetzt sofort einfällt, also
ist
echte
Geschichte. Der letzte Tanz von 1922. Damit wollte ich das Ganze enden lassen.
Ah, du hattest noch eins. Ich wusste nicht, sorry.
Nein. Ich hab da gar nichts aufgearbeitet. Ich würde die einfach ganz kurz vorlesen. Der letzte Tanz, 1922. Deutschland steht am Abgrund. Hyperinflation, politische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Leben. In dieser schwierigen Zeit verbindet die Familie Sievert und Hellmann eine besondere Freundschaft. Die Sieverts, Betreiber einer traditionellen Druckerei, erhielten den Auftrag, Notgeld zu drücken, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Doch sie erkannten schnell, dass die Krise nicht nur Geld, sondern Hoffnung und Zusammenhalt erforderte. Ihre Freunde, die Hellmanns, führten eine erfolgreiche Brennerei, kämpften jedoch mit explodierenden Alkoholsteuern und den Einschränkungen der Zeit. Gemeinsam schufen sie einen geheimen Zufluchtsort. Hier, fernab der Turbulenzen, entstand ein Symbol für Kultur, Freiheit und Vielfalt, das Mut und Inspiration schenkte. Das ist eine Sache, wo wir sagen können, dass sie auf wahren Begebenheiten beruht. Ich wollte aber nicht das Gespräch vorwegnehmen. Ich möchte gerne, dass die Leute selber dahin gehen nach Dömen, um den letzten Tanz zu spielen, um sich dann mit dem Betreiber unterhalten zu können, was genau das für eine Geschichte ist.
Jedes Mal, wenn ich an dieses Abenteuer denke, muss ich einfach lächeln. Ja. Es ist eine herzerwärmende Geschichte mit einem herzerwärmenden Inhaber, der das Ganze mit so viel Herzblut, Motivation und auch einfach Charisma führt, wo ich wirklich sage, das muss jeder mal erlebt haben. Also, falls du zuhörst, Alex, du hast wirklich uns was mitgegeben, was ich, seitdem wir dort waren und den letzten Tanz erlebt haben, jedem mitgebe, der irgendwie mal in der Nähe von NRW ist.
Ja, deswegen, also es gibt auch Escape Rooms, die sehr wahrscheinlich auf komplett 100% wahren Begebenheiten entstehen. Die paar, die ich mir rausgepickt habe, einfach weil ich sie lustig fand, haben, was du gesagt hast. Sie haben irgendwo wahre ursprüngliche, wahre Kerne, die irgendwo in der Geschichte sich so entwickelt haben, bis sie zu diesem Escape Room gekommen sind.
Geht den letzten Tanz spielen. Jetzt und plant Zeit ein, um mit dem Inhaber zu schnacken. Viel das ist nämlich eine sehr nette Person. Zu meinem Satz vorher. Den gibt es. Das ist auch das erste Mal, dass ich, glaube ich, eine echte Geschichte aufgearbeitet habe. Und es war einfach schön, mit dem Inhaber darüber zu reden. Und der hat einem so viele extra Infos gegeben und so kleine Sachen gezeigt. Es war einfach wundervoll. Und jetzt fände ich es halt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Horror das teilweise sehr detailgetreu werden könnte. Also ich glaube gerade bei, es gibt viele scheußliche und gruselige Geschichten auf der Welt, die passiert sind. Alleine True Crime ist ja nicht umsonst mit die größte Podcast-Kategorie. Da fände ich interessant, wie viele Geschichten da einen wahren Kern haben, die wir vielleicht auch selber schon gespielt haben.
Ich meine, es gibt ja auch so unfassbar viele Escape Rooms. Ich bin mir sicher, dass viele auch sehr originalgetreu sind. Ich meine, allein den ich damals in Warschau gemacht habe, Warsaw Uprising, der basiert auf realen Begebenheiten. Du bist halt ein Flüchtling und du musst dir irgendwie deinen Weg da durchbahnen durch das ganze Ding. Und auch das Finale, es ist halt eine geschichtliche Aufarbeitung teilweise auch.
Ich denke da auch an Go West oder alle Räume, die so ein bisschen mit vom Osten in Westen fliehen zu tun haben. Und die Situation, die du danach spielst, also ich denke da zum Beispiel gerade an eine Podcast-Folge aus True Love. Da geht es um ein Ehepaar, das sich kennengelernt hat und dann lernt er für sie extra das Fliegen. Ich glaube, er kam aus Skandinavien, aus einem der skandinavischen Länder. Und er hat extra für sie fliegen gelernt, um sie über die Grenze zu schmuggeln. In einer unfassbar spektakulären Schmuggelaktion. Und da denke ich halt immer dran, ne, weil das sind halt einfach reale Menschen, die das real erlebt haben. Und alle Räume, die du da irgendwie spielen kannst, erleben kannst, die sind ja zwangsläufig, gerade wenn die geschichtlich damit zu tun haben, sehr, sehr, sehr nah dran, ne, an den wahren Gegebenheiten. Schön. Das war ein schönes Thema, dass man so ein bisschen weiß, hat so ein bisschen was von Geschichtsstunde und man beschäftigt sich eben auch mit dem Thema, ja, genau was wir jetzt angesprochen haben, wie viel Wahrheit steckt ganz oft hinter so Escape Room Stories und ich glaube halt, gerade was so Fantasy-Sachen angeht, ist es immer relativ schnell klar, dass das sehr viel Fantasy ist. Aber dann eben zu gucken, was ist der wahre Kern, ist ja auch spannend. Gut, das war eine sehr lange Folge mit ein paar Geschichtsfacts. Auch mal schöne Abwechslung. Bisschen so Geschichtsfakten.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal bei einer Folge, von der wir noch nicht wissen, worum sie handeln wird, worum es gehen wird. Das wird sich zeigen.
Ja. Na dann, ihr Lieben, genießt das Wetter. Es ist geiles Wetter, es ist Frühling.
Ja, oh mein Gott, die Sonne scheint. Endlich!
Seasonal depressions are out officially, so geht raus, genießt die Sonne und
wir hören uns das nächste Mal. Mehr kann man nicht sagen. Wunderschönen Frühling euch.
Na dann, tschüss.
Tschüss.
Wo ist die?
In der Nähe vom Tempelhofer Feld wird... Nee, da bin ich. Entschuldigung.
Sorry.
Hilfe.
Eieiei.
Eine Katze.
Habt ihr perfekt ins Mikro gemiautzt.
Hi. In Hanau. Hanau?
In Hanau.
Hanau. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich da schnell was zu finde. Wahrscheinlich nicht.
Was macht sie? Sie geht in die Tüte. Naja, also, ja, gut. Für, ja.
Doch merkt ihr, wer mutig tickt? Nee. Gut.
Tolles Werk. Ja.
Mhm.